Herzlich willkommen zur fünften WM-Ausgabe der dritten Halbzeit aus San Diego, zumindest zu einem Teil, wo Dominik Wiemer und ich ganz langweilig wieder in der Lobby von unserem Hotel sitzen. Bei uns ist es 20 vor 10. Dominik ist schon das erste Mal wieder müde. Was ist los?
Ja, also ich bin schon ein bisschen wach, habe schon Sport gemacht, habe schon gemörgelt.
Wir haben zum ersten Mal heute zusammen gefrühstückt. Wir haben uns mal aus dem Weg gegangen bisher.
Bis jetzt immer aus dem Weg gegangen. Ich glaube, ich bin immer ein bisschen früher dran als du. Das ist jetzt meine Behauptung.
Ja, das ist eine sehr, sehr richtige Behauptung.
Und
ja.
Jetzt bin ich halt echt eingeschläfert worden vom Olli, der so heute wieder mal geschafft hat, zu spät kommen.
Genau, wir sind nämlich nicht alleine. Also wir sind irgendwie schon alleine, aber irgendwie auch nicht. Denn im Studio in Zürich stehen Oliver Gut und Thomas Schifferle. Wir haben uns gedacht, es ist jetzt mal die wenige Chancen. Wir haben ein bisschen Vorlauf und wir können die dritte Halbzeit am traditionellen Montag ausstrahlen. Und nach einem kleineren technischen Problem ist das Studio in Zürich sogar an San Diego angeschlossen. Olli, Thomas, schön, dass ihr da seid. Danke.
Gleichfalls.
Ja, merci, dass wir auch mal dürfen mit euch sein dürfen.
Ihr habt schon ein bisschen vermisst. Und Olli, du bist, glaube ich, das erste Mal jetzt da im Chefsessel im Studio. Wie fühlt es sich an? Ja, Thomas hat es ja schon ein paar Mal gemacht, hat die Aussicht genossen das letzte Mal.
Also es ist grossartig natürlich, an den Hebeln der Macht zu sitzen oder zu stehen. Gleichzeitig bin ich aber auch schon ordentlich gefordert gewesen. Also ich weiss nicht, ob ich noch viel schneller zustande bringe, nachdem wir jetzt endlich alles zu laufen bekommen.
Dafür haben wir ja Thomas da.
Für das ist er ja bekannt.
Endlich sehen Sie ihn.
Wir haben uns gedacht, das Schweizer Spiel, das dritte Gruppenspiel gegen Kanada ist noch ein bisschen voraus, dass die Schweiz sich qualifiziert für die K.U.-Runde, ist im Grunde auch klar. Gibt uns die Chance, mal ein bisschen zurückzugucken auf die ersten zwei Spiele, logischerweise auch voraus, aber auch ein bisschen auf das Turnier. Olli, wir erleben das Turnier hier irgendwie so ein bisschen durch die Schweizer Brille, logischerweise. Wie ist dein genereller Eindruck von der Weltmeisterschaft? Wie ist es in der Schweiz? Die Zeiten sind logischerweise anders, man verfolgt das Turnier anders. Wie würdest du das beschreiben, so die Stimmung, die WM-Stimmung? Gibt es vielleicht überhaupt gar keine WM-Stimmung?
Du fragst jetzt natürlich einen Mann im vorgeschrittenen Alter. Vielleicht ist ein Thomas seine Wahrnehmung dann noch verreckter als meine. Ich erlebe jetzt in meinem Umfeld noch nicht die grosse WM-Stimmung. Ich bin jetzt aber auch nicht irgendwie bei einem Public Viewing oder so gewesen. Ich weiss, dem Dorf, wo ich herkomme, da gibt es einen Ort, wo die Leute sich versammeln. Nicht nur, wenn die Schweiz spielt, sondern auch sonst. Also meine Kinder sind immer noch gute Grabmesser. Wenn ich jetzt die so ein bisschen beobachtet, habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, bei ihnen ist das Fieber ausgebrochen. Gut, die sind inzwischen 18 und zweimal 16, aber sie gehen schauen. Sie haben es lieber, wenn die Schweiz gewinnt, als wenn sie verliert, das ist klar. Aber jetzt Fieber würde ich nicht sagen, oder Thomas? Spürst du Fieber in deinem Umfeld?
Ich war gestern an einem Konzert, gestern Abend im letzten Rund. Ein wunderbares Erlebnis gewesen und einmal wieder festgestellt, wie schön das selbst im letzten Rund kann sein. So viele Menschen wie nie bei einem Fußballspiel in dem Stadion, nämlich 48'000. Und es braucht keine Polizei und keine Wasserwerfer und gar nichts. Also wirklich einfach ein richtig schöner Abend gewesen. Es hat gedampft in dem Stadion. Also nicht nur wegen der Hitze, sondern auch wegen der Band, die gespielt hat. Es sind die Toten Hosen gewesen, auf ihrer Abschiedstournee leider. Und dann sind wir auf dem Bus halb elf, viertel vor elf, irgend so etwas. Und sind, 5 Minuten sind wir an der Langstrasse mit dem Bus. Und dann steigst du an der Langstrasse aus, Ecke Militär, Langstrasse, und dann brodelt es. Dann brodelt es wirklich.
Also was heisst brodeln?
Alle Baren sind voll und überall läuft Deutschland Elfenbeinküste. Und auf dem Heimweg im Eisquartier, dann unter der Brücke durch, Bahnunterführung durch, aber in den kleinsten, stillsten Baren, läuft WM. Also es ist ein Public-Viewing-Ereignis, habe ich gemerkt. Ich habe es vor einer Woche schon gemerkt, vor einem Match gegen Schweiz gegen Katar, wo ich am 5. an der weltberühmten Ole Ole Bar vorbeikommen bin. Da bist du einfach schon, hast du gespürt, die Leute freuen sich auf den Abend. Also es ist im Gegensatz zu der Hockey-WM, ich sage das ungern, im Gegensatz zu der Hockey-WM ist es ein Ereignis, das die Leute mitnimmt.
Sagst du das wirklich ungern, Thomas, oder sagst du es auch ein kleines bisschen gern?
Ja, ich kann vielleicht so ungern, es unweg lassen, aber nein, aber auch als ich dann letzten Samstag heimgekommen bin, zu Nacht, spät, ist Brasilien, Marokko noch gsi und dann hat es auf einer Terrasse vis-à-vis, du hast dann plötzlich gehört, die Leute jubeln und du spürst, also die WM läuft. Aber es ist auch logisch, am Morgen um 5 Uhr ist auf der Stadt, passiert auf der Straße nichts, das ist auch nicht erlaubt, es ist am Morgen um 3 Uhr nicht mehr erlaubt. Aber so die, zu den Hauptsendezeiten, also den Hauptsendezeiten jetzt, ist wirklich ist präsent da auf der Straße.
Gut, das ist ein Unterschied in dem Fall zu dem, wie ich es bis jetzt erlebe.
Das ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied, dass Thomas in einer anständigen Stadt lebt und du weniger.
Ja, oder vielleicht in einer Stadt, wo einfach derart schlecht geshootet wird, dass man froh ist, dass man jetzt mal endlich etwas sieht, was mit Fußball etwas zu tun hat. Das kann natürlich auch sein.
Gut, Panama Ghana muss ich jetzt nicht unbedingt sehen.
Also. Ist aber auch besser als FCZ oder GC.
Und das ist ja auch noch der Unterschied, oder? Also selbst bei uns hier, wir, die in der richtigen Zeitzone sind, ich meine sogar an der Westküste, da sind eigentlich gar keine Matchen richtig spät. Also wir sind eigentlich wirklich in idealen Zeitpunkt. Ich meine, jetzt heute Spanien hat am Morgen um 9 Uhr mehr oder weniger schon angefangen. Also wir könnten relativ viel sehen von diesem Turnier. Gut, wir müssen auch noch arbeiten. Aber selbst das ist ja schon ein Punkt an dieser WM. Es gibt halt einfach Matchen. Also da musst du wirklich der Hardcore von den Hardcore-Fußball-Fans sind es da überhaupt, wo sie zuschauen, oder? Und dementsprechend gibt es auch hier ganz viele Matches, wo wir finden, nein, da muss man jetzt nicht sehen, oder?
Und ihr habt in der Schweiz wahrscheinlich noch so ein bisschen den natürlichen Zeitfilter, dass ihr gar nicht so in den Overkill kommen könnt. Oder ihr seht wahrscheinlich ein Spiel, vielleicht mal zwei, während hier wirklich alle am Tag sind. Das hilft wahrscheinlich auch, um das Turnier nochmal komplett anders wahrzunehmen.
Ja, also bei mir ist der Klassiker zwei Match und zwei dann am Morgen in der Zusammenfassung nachschauen. Ich habe das Späteste, was ich glaube bis jetzt geschaut habe, irgendwie Schottland gegen, was haben sie? Nein, nicht der andere jetzt gerade.
Marokko.
0-1 gegen Marokko.
Ja, den habe ich auch geschaut.
Das ist wie spät geworden, irgendwie 3 am Morgen, bis es fertig war oder sogar noch ein bisschen spät.
Nein, ich habe um 12 Uhr angefangen, Mitternacht angefangen und ich habe eigentlich nur eingestellt zum Nationalhymne gehören von den Schotten.
Das ist auch meine ursprüngliche Intention.
Und nachher habe ich den Marokkaner zugeschaut, weiter wie gegen Brasilien und sie haben wieder eine ganz sackstarke erste Halbzeit gespielt, oder fast die ganze erste Halbzeit, sind dann wieder eingebrochen. Warum, wieso auch immer. Wenn die das könnten durchziehen, 90 Minuten, wäre das also eine Mannschaft, die Minimum im Viertelfinal könnte kommen. Die haben so viele gute Spieler. Es hat einfach ein paar richtig gute Kicker dort drin, wo ich muss sagen, so der, ich tue mir mit den Namen manchmal ein bisschen schwer, der 18-Jährige mit dem Nummer 6, der Boadi, oder der die beiden Goal geschossen hat, Saibiri. Die sind einfach richtig gut. Was ein Hakimi muss man ja nicht mehr näher vorstellen. Der Goni, der Bono muss man auch nicht näher vorstellen.
Oder Dias.
Also die haben etwas. Aber eben, die können es nicht 90 Minuten durchziehen. Und das ist ein guter Vergleich eigentlich mit der Schweiz.
Es ist schön, dass wir vom generellen Eindruck der WM zur Hardcore-Team-Analyse zu Marokko gesprungen sind. Das freut mich.
Lass jetzt lieber Thilma, wir haben eben sonst nicht mehr zu analysieren, weil Ghana gegen Panama, musst du mich nicht fragen, weiss ich nicht einmal mein Resultat.
Ich bin noch längst nicht bei Ghana gegen Panama, sondern eher bei so einem Thema, wie ihr eigentlich so das, oder ob das überhaupt rüberkommt, alles, was so nebenher passiert. Also die vollen Stadien sieht man logischerweise am Fernseher, die überraschend vollen Stadien. Aber kriegt man mit, was so sonst an Stimmung in den USA ist oder so ein bisschen so die Rundum-Themen, die es ja bei jeder WM dann schon auch immer gibt?
Nein, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Wenn ich ja zurückerinnere, es muss nicht wahnsinnig lang zurückschauen oder vielleicht gefühlt 5 Wochen, weil ich glaube, die WM läuft etwa schon so lang.
Gefühlt.
Was man für Themen gehabt hat, oder? Man sollte nicht auf Amerika gehen, ist das Amerika vom Trump. Man wird miserabel empfangen am Flughafen von irgendwelchen Zollbeamten. Es gibt die Einwanderungspolizei namens ICE, wo ja sowieso alles gerade verhaftet. Und jetzt mit dem Abpfiff von dieser WM ist eigentlich, also ich kann mich schwer täuschen, man liest und kommt nichts davon mit
über. Aber bist du überrascht? Weil das ist ja eigentlich das Narrativ, was es bei den letzten Turnieren auch immer gab. Oder sobald
nein,
der Ball rollt.
Das ist absolut, absolut genau der Punkt. Sobald geshootet wird, wird wieder ausgeblendet. Natürlich gibt es Leute, die WM boykottieren. Das ist klar. Das hat es in Katar gegeben, das hat es auch in Russland gegeben, 2018. Aber jetzt, man schaut Fußball.
Aber ich glaube, es ist nicht nur ein Ausblenden. Es ist nicht nur ein Ausblenden. Man muss sagen, das Turnier läuft anfangs 10 Tage. schauen wir mal. Irgendwann wird der Trump dann schon noch finden. Er will jetzt die Bühne auch noch ein bisschen missbrauchen. Das ist ja auch bis jetzt eine Überraschung, dass wir ihn eigentlich...
Er hat die Bühne bisher noch gar nicht betreten.
Genau, dass er die Bühne Fußball überhaupt noch nicht betreten hat. Gut, eben, man kann schon sagen, er hat andere Sorgen, das stimmt schon. Aber
also er hat jetzt ganz leicht
ja, aber das hat sich alles nicht daran gehindert, trotzdem seine Querschläger zu bringen. Ich meine, er hat auch einen UFC-Fight gehabt, während der WM... bei sich. Ja, also von dem her, das hat man ja noch nicht dran gehindert. Aber ich glaube schon, dass, und da müssen wir vielleicht schon mal ein bisschen über Bücher in gewissen Orten, dass man nicht aufpasst, dass man nicht immer nur alles, oder dass man es nicht schwarz färbt, oder?
Nein, das sehe ich ein bisschen anders, Dominik, sondern man tut das thematisieren, was Thema ist. Du kannst es ja nicht ausblenden, was in Amerika in diesen Wochen, Monaten vor dem WM-Start passiert ist. Das kannst du nicht. Du kannst nicht ausblenden, dass Menschen verschossen worden sind auf der offenen Straße von eigenen Sicherheitskräften. Das geht nicht. Du kannst nicht ausblenden, dass Geschichten rum sind von Leuten, die auf Amerika wollen und nachher auf eine relativ ungehörige Art und Weise gefilzt worden sind oder wieder heimgeschickt worden sind. All das Zeug kannst du nicht ausblenden. Du kannst nicht ausblenden, dass der Präsident einfach mal das Gefühl hat, er könne ein bisschen Krieg anzetteln. Geht nicht. Russland wird boykottiert seit Jahren, seit 4,5 Jahren, zu Recht boykottiert. Amerika zettelt den Krieg an. Im Iran. Das sind Sachen, die du nicht ausblenden kannst. In was für ein Land das man kommt.
Aber wo man sich schon auch und wahrscheinlich auch wir uns ein bisschen hinterfragen könnten, ist so das Thema Ticketpreise. Wir haben alle davon geschrieben, die Stadien werden leer sein, das zahlt kein Mensch und jetzt guckt man die Stadien an. Und also in der Hinsicht sind wir dann schon recht an dem Turnier vorbeigeschossen.
Genau, das war mein Punkt gewesen. Es ist mir logischerweise nicht um die politischen Sachen gegangen, die kann man nicht, die stehen außer Zweifel. Das ist ja klar. Es ist mir sehr um so einen Punkt gegangen, dass man in jeder Hinsicht hat wollen, schwarz malen. Und in dieser Hinsicht sind wir ein paar Mal jetzt schon positiv überrascht worden.
Ja, und ich glaube auch, wenn du andere Matches siehst, ist das Publikum völlig okay, oder, in der Stadion. Klar, hast du mal ein paar freie Plätze mehr je nach Match, aber also das ist schon etwas, was mich jetzt überrascht hat. Wenn ich an das Testspiel zurückdenke von den Schweizer, dann hast du wirklich so das Gefühl gehabt, mal schauen, wie viel dann kommen, wenn es dann wirklich um etwas geht. Und das sieht echt gut aus im Fernsehen. Also, ja.
Das ist ein Phänomen von einer Weltmeisterschaft. Ich weiss nicht, wie viele Menschen sich für die Weltmeisterschaft verschuldet. Ich finde ein anderes Problem. Ich meine, man hat ja das im 2022 in Katar erlebt, wie viele von Argentinien angereist sind. Schwerste Wirtschaftskrise daheim, aber sie haben Haus und Hof verpfändet, damit sie können auf Katar und an das Turnier gehen können. Was dann nachher ist, ja, quasi nach dem Motto «Nach mir die Sintflut». Das ist auch jetzt wieder der Fall zu sein. Und ich weiss nicht, wie viele sind dann wirklich auch angereist oder sind halt auch, wenn du die Schotten siehst oder die Engländer siehst oder wer auch immer, wie viele leben dort hin und sind einfach und laufen jetzt mit dem England und dem Schottland-Liebli rum. Das ist wieder eine andere Frage.
Plus, wie gross ist der Anteil vom Event-Publikum, oder? Wo eben nicht irgendwie England zu da ist oder wem auch immer, sondern einfach sagt, ich gehe 2-3 WM-Matches schauen, weil das jetzt da ist. Und wo den Klotz vielleicht haben und sagen, da muss man einmal gewesen sein, oder?
Also ich glaube, jetzt bei den Schotten kannst du nicht von Eventpublikum reden, wenn du Nationalhymne hörst vor einem Match.
Nein, natürlich nicht, aber wenn du jetzt den Grossteil der Match anschaust, kannst du dir die Frage stellen. Oder? Ich meine, ich bin im 98 auch mit einem Freund von mir auf Frankreich gegangen. Die Schweiz war nicht an der WM in Frankreich, für die, die sich erinnern mögen. Und wir haben irgendwie genommen, was in der Nähe war, auf dem Schwarzmarkt damals. Ich glaube, das ist verjährt, da wird niemand mehr belangt. Und sind dann, was war es? Rumänien gegen Kolumbien und Spanien gegen Paraguay schauen.
Ja, muss man gesehen haben,
genau. Nein, wir sind halt am Schluss einfach 2 WM-Matches schauen und das war das Ereignis für uns. Oder?
Aber wie ist denn das für euch, wenn ihr jetzt an diesen 2 Schweizer Spielen gewesen seid? Weil mehr könnt ihr ja nicht sehen, gar nicht. Aber wie ist denn das für euch von der Stimmung her? Ich meine, es sind nicht wahnsinnig viele Schweizer aus der Schweiz auf Amerika gereist, meines Wissens.
Das ist ja relativ schwierig zu beurteilen. Wir können so ein bisschen die Begegnungen erzählen, die wir schon gemacht haben, die wir zum Teil auch schon erwähnt haben. Fakt ist, also Der Schweizerische Fußballverband hat ja pro Match 8% zu gut von Stadionkapazität. Sie haben mal vor dem Turnierbeginn, ein paar Tage vor dem Turnierbeginn, haben sie so die Zahlen offengelegt, die sie einfach kauft. Das war so im Schnitt etwa 2000 pro Match. Also niemals die 8% ausgenutzt und ausgereizt. Und darum haben wir auch gedacht, als wir auf San Francisco sind, auf Santa Clara, oh, wir werden da ein halbes leeres Stadion gesehen. Es wird sicher nicht viele Schweizer haben. Und darum ist auch die positive Überraschung gekommen. Und ich glaube, da sind sicher auch Amerikaner dabei, mit Schweizer Wurzeln. Solche haben wir schon getroffen. Aber es hat wirklich auch Leute, die einfach finden, oh, der Match ist relativ in Nähe. Wobei, relativ. Also in Santa Clara hat es zum Beispiel einen Mann aus Utah, also Salt Lake City, glaube ich, der einfach gefunden hat, ja, ich wollte mehr am Match sehen. Ich habe offenbar genug Geld. Weil ich glaube, er hat 400 Stutz gezahlt für das Ticket, wenn ich mich nicht täusche.
Und für Amerikaner ist ja auch alles unter 3 Stunden Flugzeit ist ja eigentlich auch in der Nähe.
Ist in der Nähe, genau. Und eben, du hast sicher auch die Leute, ich meine, bei den Kataris, das sind nicht alles Kataris gewesen, das sind Leute auch aus anderen arabischen Ländern gewesen, die aber dann für Katar waren. Insofern ist das schon erstaunlich. Und du hast natürlich auch in Amerika hast du Leute aus der ganzen Welt, die es hier niedergelassen haben. Also es ist ja eigentlich das klassische Einwanderungsland gewesen. Das tut sich jetzt ein bisschen anfangen zu verändern oder hat sich schon verändert. Aber dementsprechend hast du sicher auch ganz viele Leute, die einfach mal aus diesen Regionen kommen und jetzt halt hier daheim sind.
Ich habe das Gefühl, es wird auch das Turnier irgendwie so ein bisschen, könnte ein Turnier sein in 2 Phasen, dass wirklich jetzt die Gruppenphase, wirklich, wo es noch nicht so wirklich um die K.O.-Spiele, um Entscheidungen geht, dass es wirklich jetzt noch viel Event-Publikum ist. Und es hat natürlich auch beides. Ich habe beim Bosnien-Spiel zum Beispiel einige mit Bosnien-Trikot gesehen, die Wurzeln haben dort, aber aus Kentucky kommen. Das ist ja dann so eine Mischung aus Event-Publikum und noch Bezug zum Land. Aber ich habe das Gefühl, dass dann das in der K.O.-Phase vielleicht nochmal anders aussieht, dass dann die Leute eher gewillt sind, viel Geld auszugeben und das jetzt im Moment wirklich so ein bisschen die Event-Fans aus Amerika, die in der Nähe sind und sich diese seltsame Sportart irgendwie mal angucken wollen und einfach dabei sein wollen.
Ja, das Event wird ja dann nicht kleiner mit dem K.O.-Spiel, oder? Also wenn du dann kannst irgendein Achtelfinal oder ein Viertelfinal mit, ich sage jetzt irgendwas, Brasilien schauen, da wirst du auch einen Anteil Event-Publikum haben, glaube
natürlich, ich. Aber wahrscheinlich gibt es viele Schweizer, die jetzt sagen, okay, die Gruppenphase, gehen wir mal davon aus, dass sie durchkommen. Das erste K.O.-Spiel könnte in Vancouver sein. Also wenn ich schon viel Geld ausgebe und rüberfliege, wieso nicht erst dann, wenn es wirklich losgeht? Weil der Schweizer Verband hat auch gesagt, sie haben noch über 5000 Tickets dann schon mal für die spätere Phase verkauft, für K.O.-Spiele, wo natürlich noch nicht klar sind, ob die Schweiz überhaupt dabei ist. Aber dass da dann vielleicht nochmal irgendwie ein anderes Publikum oder die Zusammensetzung des Publikums ein bisschen eine andere ist.
Aber wie ist denn die Stimmung in den Stadien? Was kommen ihr überhaupt mit, wenn ihr hinter Glas hocken?
Ich habe jetzt tatsächlich die einzigen paar Minuten wirkliche Stadionstimmung habe ich bei den Nationalhymnen vor dem Bosnienspiel erlebt. Und sonst ist es wirklich, also ich finde, es ist schon relativ skurril. Wir sind in den Stadien, aber in einer Pressbox.
Ja, also es gibt ja rund um die Matchen herum, gibt es ja dann schon noch den Zehntel oder andere. Also es ist schon noch vielleicht wichtig, sammelt man die Eindrücke in einer Mixzone, sammelt man die Eindrücke in einer Pressekonferenz, sammelt man ganz allgemein die Eindrücke.
Wenn ihr die Spiele gesehen habt, wenn ihr so auf die Ergebnisse guckt, gibt es irgendwelche Teams, die euch überrascht haben bisher?
Ja, also ich habe schon denke, dass die USA keine schlechte Falle macht, aber was die bis jetzt zweimal gespielt haben, das hat mich positiv überrascht, auf jeden Fall. Ich nehme da auch Kanada, also als zweiter Nordamerikaner ein bisschen dazu. Also es ist vor allem auch die offensive Spielweise, die Herangehensweise an den Match. Es wirkt auf mich ein bisschen wie Hurra-Fußball. Das finde ich recht toll zum Zuschauen. Und die andere Mannschaft ist nicht aus dem wilden Westen, sondern aus dem fernen Osten die dritte. Das sind die Japaner. Was ich auch finde, die spielen cool. Und wenn wir uns irgendwie vor. Gut, eben, das ist die Frage, ob wir euch da noch dazuzählen kann. Aber Thomas und ich erinnern uns natürlich an 90 mit Kamerun, 94 Nigeria, wo das heisst, irgendwie gleich mal der afrikanische oder der Weltmeister kommt dann in absehbarer Zeit irgendwie vom afrikanischen Kontinent. Dort habe ich jetzt eher das Gefühl, das ist immer noch so ein bisschen ähnlich. Da hat es solche, die mich ein bisschen enttäuscht haben, andere, die so ein bisschen die Erwartungen erfüllt haben. Aber Fortschritt kontinuierlich sehe ich vor allem in Nordamerika und auch in Japan. Also Japan ist ja schon lange auf den Weltkarten, aber es geht immer noch vorwärts, habe ich das Gefühl.
Also weißt du, Marokko ist ja Nordafrika und das sind für mich so wenn man so die grossen, die üblichen Kandidaten wegzieht, dann muss man relativ schnell mit Marokko kommen. Das haben sie jetzt so bestätigt an diesem Turnier. Wäre eigentlich auch sehr cool auch spielt. Die Art und Weise ist die Elfenbeinküste. Ich glaube, sie sind noch ein bisschen zu jung und noch ein bisschen zu wild, um es wirklich weit zu bringen an diesem Turnier. Aber es ist schon eine Mannschaft mit sehr viel Potenzial. Ich weiß nicht, ob das gestern gesehen haben, die Deutschen schon. Ich meine, sie hätten den Match genauso gut gewinnen können. Sie spielen halt dann einfach die eine letzte Chance nicht gut aus und im Gegenzug die Deutschen schon. Und dann verlieren sie den Match. Aber die sind eben jetzt in diesen zwei Match haben sie mich auch überzeugt.
Ja, aber Elfenbeinküste ist auch so eine Mannschaft, wenn die an der WM ist, denke ich immer, das könnte jetzt mal irgendwie weit gehen und es ist irgendwie noch nie weit gegangen. Und du hast recht, was der Deutschland-Match anbelangt und gleichzeitig spricht natürlich einfach das Resultat am Schluss gleich gegen und bin im Moment nicht, ja, nicht so das Gefühl, dass wir die Werte auf einmal in einem Viertelfinale noch antreffen. Hingegen bei den USA bin ich wirklich gespannt, wie es dann ist, wenn noch mal ein Gegner kommt, der noch ein bisschen mehr PS auf den Platz bringt, wie sie dort ihre Chancen finden oder eben auch nicht. Aber dort habe ich eine Fantasie.
Das ist wieder bei den Kanadiern, wenn sie am nächsten Mittwoch auf die Schweiz treffen.
Wird spannend, oder? Freue ich mich extrem auf den Match. Ja.
Ich habe einfach vor allem auch in die Grossen geschaut, die haben mich ein bisschen mehr interessiert. Du hast dann bei den Franzosen gegen Senegal eine hundskatastrophale erste Halbzeit gesehen, aber in der zweiten Halbzeit, wo sie dann endlich mal ein bisschen sich engagiert haben und hast du gesehen, wenn du ihnen 2 Zentimeter Platz gibst, was da für eine Qualität drum ist. Wenn du die 2 Goal siehst, vom Mbappé auf den Pass vom Olysee und vom Barcola auf den Pass vom Rabiot, das ist natürlich ganz grosse Klasse. Und das zeigt, wie viel Qualität in dieser Mannschaft drin ist. Die Engländer haben mich eigentlich, ganz ehrlich gesagt, überrascht gegen Kroatien.
So stark haben wir sie nicht erwartet.
Und das war eigentlich über 90 Minuten der beste Match, den ich gesehen habe. Ich habe mit Kapverden quasi mitgefiebert. gegen Spanien. Das ist so die klassische Göpp-Geschichte. Erste, zweite Runde, nationale Göpp, wo der Kleine gegen den Grossen spielt. Und dann ist man halt für den Kleinen. Das Problem ist, es hat zu vielsehnige Match mit dieser Konstellation für eine Weltmeisterschaft, um es wirklich, ja, zum irgendwann ermüdet man auch. Und ich sage nur mal, irgendwie Usbekistan gegen Jordanien oder Ghana gegen Panama, das interessiert mich nicht. Mich interessiert jetzt auch heute Abend Belgien gegen, was ist es? Belgien gegen irgendjemand?
Iran,
es interessiert mich nicht. Was soll ich jetzt Belgien plötzlich gut finden, wo mich sonst während der EM-WM-Qualifikation überhaupt nicht interessiert? Also, das ist ein bisschen das Problem. Darum bleibe ich immer bei der gleichen Mannschaft am Schluss. Das sind die Deutschen, das sind die Spanier, die Portugiesen, die Engländer, die Schweizer natürlich. Die Italiener kann ich nicht nehmen. Vielleicht gibt es dann halt mal eine Überraschung. Vielleicht kommt für Marokko wirklich mal noch richtig in Gang und kann 90 Minuten durchheben.
Aber das heisst, du traust jetzt den Amerikanern nicht Grosses zu?
Ja, ich bin auch überrascht, muss ich sagen, vor allem von der Dynamik, die sie haben, die sie auf den Platz bringen. Kannst eigentlich für die nur hoffen, dass der Trump sich nicht plötzlich einmischt, sondern dass er die Mannschaft arbeiten lässt, den Pochettino arbeiten lässt. Also die sind, das hast du völlig recht, die sind viel, viel besser, als man hätte können erwarten.
Ja, und das andere, was der Thomas vielleicht noch meint, ist schon ein bisschen das, was der Benny Turner ja auch bei euch im Podcast
gesagt hat. Ich wollte sagen, entweder hat der Thomas mit dem Benny telefoniert vorweg oder der Thomas hat das Interview mit dem Benny gelesen.
Genau, sie haben sich erst eine Dreiviertelstunde über die Sommerpause des FC Winterthur unterhalten und sind dann noch die letzten paar Sekunden schnell, es ist ja noch WM, stimmt.
Warte,
da, ja.
Aber dann haben sie noch durchgezählt, genau. Welche 5 im Schweizer Kader Winterthur bezogen.
Genau, nein, aber ich hatte dich wahnsinnig gefreut, ohne dass ich Winterthur-Afficionado bin oder aus dieser Region komme, dass dir der Benny Turner das Wort gekommen hat. Also wenn er ihn ja mal hat, ist es sehr schwierig, dass ihr das Wort kommt. Aber das, was er gesagt hat, habe ich natürlich auch sofort gedacht, das stimmt. Und das ist, glaube ich, auch das, was der Thomas ein bisschen meint. Du siehst oft den gleichen Match in dieser Gruppenphase. Oder? Oft das Handballartige auf ein Goal einfach statt auf 2, dass die einen sich einigeln und auf die paar Chancen warten, auf die paar Momente. Und die anderen mehr oder weniger 70, 80 oder sagen wir 70% Ballbesitz haben. Und hin und her schieben, bis sich mal eine Lücke auftut. Und das ist in der häufig schon, glaube ich, jetzt nicht ein Plus. Und es ist ja dann also, du hast jetzt wirklich das erste Mal das Gefühl, ja, oder vermehrt das Gefühl, dass in einigen Mannschaften dabei, da spielt der olympische Gedanke eine Rolle, oder? Also, dabei sein ist wichtiger als Gewinner. Also, wenn da jetzt, glaube ich, Curaçao war es gestern, jubelt über einen Punktgewinn, dann ist das nicht, weil sie das Gefühl haben, sie kommen am Schluss noch weiter, sondern einfach, weil sie quasi Geschichte geschrieben haben, dass sie jetzt einen Punkt an einer WM geholt haben. Von diesen Mannschaften hat es dann schon mehr als nur eine oder zwei in diesem Turnier.
Wenn wir an dem Punkt sind, muss ich noch zwei Schlenker einstreuen. Wir haben nämlich, Dominik, letztes Mal in unserer Nachbesprechung völlig vergessen, dass Benny Turner natürlich das richtige Ergebnis vorhergesagt hat. Er hat gesagt, 4-1, es ist 4-1 ausgegangen. Dann müssen wir noch schnell erwähnen, dass Oliver Gut Sportjournalist geworden ist, wegen Benny Turnher. Das ist richtig, oder?
Ja, das ist richtig. Also das war das erste Vorbild, der Gedanke, warum ich nicht mehr Archäologe werden will. Das ist der erste Berufswunsch.
Da würde ich dich aber auch noch sehen.
Sondern eigentlich eines Tages das machen, was der Benny Turnher macht, nämlich Match kommentieren. Ja.
Und der dritte Schlenker an dem Punkt ist, dass es hier zumindest, das, was wir wahrnehmen, der Stimmung schon hilft. Natürlich in erster Linie, dass die USA so gut spielen. Ich habe das Gefühl, die sehen sich eigentlich wirklich realistisch und völlig unironisch schon als Weltmeister. Aber eben Kanada und Mexiko, es hilft, dass alle drei Gastgeber erfolgreich in das Turnier gestartet sind. Jetzt gerade hier an der Grenze merkt man auch, dass Mexiko, das spürt man schon, das hilft der Stimmung in allen drei Ländern sicher.
Ja, also Kollegen von uns ja mal in einem Public Viewing bei einem Mexiko-Match hier vor dem Strand. Am Mission Beach und die haben auch wirklich absolut geschwärmt von Stimmung. Also, es war wirklich voll gewesen. Das war ein mexikanisches Volksfest gewesen. Man sieht hier auch in den Fernsehübertragungen, letztes Mal nach dem zweiten Sieg von Mexiko, haben sie eine Schaltung nach New Jersey, wo ja Hunderte oder Tausende von Mexikanern auf der Straße gefeiert haben. Das war ja auch so Angst gewesen, oder, wo man vor der WM hatte, dass genau eben die Menschenversammlungen von den Mexikanern oder von den Kolumbianern, die hier leben, dass das von eins ausgenutzt wird, ist zum Glück bis jetzt nicht der Fall gewesen von dem, was man weiss. Aber ja, es ist so. Also es gibt schon durchaus auch die Feste. Ich glaube, so das Thema gross gegen klein, zumindest jetzt hier in der Übertragung, in den Medien, die ich jetzt hier konsumiere, ist das gar nicht so das Thema.
Und kleine Anekdote noch aus unserem kurzen Supermarktbesuch letztens, als wir aus L.A. zurückgekommen sind. Man spürt, dass die Leute, glaube ich, schon dabei sein wollen. Und einer hat uns völlig begeistert erzählt, wie er die WM verfolgt und hat gesagt, er wäre für Irland. Er wäre super begeistert und Irland wäre super. Musste ihm dann halt erklären, dass Irland leider nicht dabei ist. Aber er war trotzdem begeistert und freut sich über die WM.
Also wir sind im Supermarkt gewesen, sondern im Alkoholläden, weil wir noch gefunden haben.
Ich habe jetzt gedacht, ich sage
Feierabendbier. Grossartiges Sortiment mit Alkohol aus der ganzen Welt. Und ich glaube, er war einfach schon ein bisschen angetrunken gewesen, muss man noch sagen.
Kann auch sein. Olli, die Schweizer haben zwei Spiele. Ein suboptimaler Start, ein schlechter Start gegen Katar, dann das 4-1 gegen Bosnien. Wie ist da so, als du die beiden Spiele gesehen hast, wie ist dein Eindruck vom Schweizer Team?
Ja, wenn jetzt natürlich das auf 2x90 Minuten und ein bisschen Nachspielzeit zusammensetzt, oder? Dann hast du ja von mir aus gesehen, wie halbe. Also du hast gegen Katar 70 gute Minuten, wo man kann sagen, oder mit ein bisschen Goodwill kannst du sagen, gute Minuten spielerisch, aber halt nicht zwingend auf den letzten, alles wie weniger zwingend auf den letzten Meter und 20 oder 25, die du nicht kannst brauchen. Und umgekehrt ist es gegen Bosnien, oder? Wo die 70 Minuten zwar sehr kontrolliert waren, sie haben nichts zugelassen, aber halt wirklich praktisch. Also jetzt kannst du den Fallrückzieher vom Ndoye nehmen, ist halt Offside, ist glaube ich sehr knapp Offside, aber es ist halt heutzutage, dann ist es dann halt so, wie die Linie dann halt zeigt, oder die Elektronik. Und wenn die ausrechnest, dann haben sie wirklich keine richtig grosse Chance, noch den Aussennetzschuss. Das ist dann schon wenig. Und was dann aber nachher kommt, ist natürlich dann extrem viel. Ich habe schon das Gefühl, in der Dramaturgie, ich meine, mit 4 Punkten weiter, da müssen wir gar nicht diskutieren. Die Frage ist jetzt nur noch, als was am Schluss, oder? Jetzt hast du den Kanada-Match. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt die richtige Fahrt aufnehmen, aufgrund vom Ablauf, wie das alles war. Ich habe aber auch noch so ein bisschen meine Zweifel, wie stabil das Ganze ist, das ganze Gebilde. Im Moment habe ich noch nicht so das Gefühl, ich bin einfach noch nicht die Sicherheit, dass sie wirklich so stark sind, wie wir vielleicht gemeint haben.
Thomas, hast du auch Zweifel?
Ja, du merkst natürlich die grenzenlose Erleichterung über das 4-1 gegen Bosnien. Du merkst halt eben, wie gross das die Anspannung war. Den Match gegen Katar haben sie gnadenlos selber versemmelt. weil sie einfach einerseits viel zu wenig entschlossen waren, sein Goal wirklich zu schiessen. Eine alte Problematik bei vielen Mannschaften. Wenn ich jetzt gestern Abend in der, ich weiß gestern oder vorgestern, den Erling Haaland gesehen habe, wie der die Goal schiesst, du siehst einfach, der will mit allen Einsätzen Goal machen, ob es jetzt schön ist oder nicht. Und bei der Schweiz hast du immer das Gefühl, es muss noch das Goal des Monats werden, wenn ich an Vargas denke beispielsweise. Nein, schiessen einfach mal richtig auf das Goal und dann passiert vielleicht auch etwas. Und die zweite Halbzeit ist das Problem, dass wir uns überheblich geworden. Das hat man gespürt gegen Bosnien, wie man ängstlich im Prinzip war und sich nicht wahnsinnig viel zutraut hat. Man hat es kontrolliert, wie der Oli gesagt hat, richtig.
Ja, 10 Minuten braucht für das, oder? Die ersten 10 Minuten hast du wirklich das Gefühl, dass Bosnien weiter ihre Chance gegen eine unsichere Schweizer Mannschaft. Und dann haben sie das aber gefunden, aber mehr
auch
nicht.
Nein, und darf man auch nicht vergessen, dass Bosnien eigentlich, solange der Dzeko auf dem Platz gestanden ist, das 10. gespielt hat. Dann haben sie dann richtig noch gegen das 10. gegen 10 gespielt, wo der andere auf den Platz gestellt wurde. Ist. Eben die Erleichterung war derart spürbar, gewesen, weil man unter Druck war. Wie viel das man erwarten kann, wirklich keine Ahnung. Ich sehe die Schweiz jetzt nicht also gerade schon auf dem Höhenflug irgendwo im Viertelfinale, bei Gost nicht. Hängt einem dann vom Turnierbaum ab, was man dann wirklich überkommt. Und zuerst müssen sie jetzt mal noch Kanada spielen gegen den Gastgeber. Was vielleicht gar nicht so einfach wird, auch wenn man die Namen der kanadischen Spieler gar nicht gross kennt, außer der Alphonso Davies von Bayern, der immer noch angeschlagen ist.
Ich glaube, den David dürfen wir den auch noch kennen von Juve, der jetzt einen Hattrick geschossen hat gegen Katar.
Ja, aber da hat man meinen Gewehrsmann von Juve, der ein Juve-Tifoso ist, durch und durch gesagt, er hat eine miserable Saison.
Ja, weil Juve auch geschafft hat, den Spieler zu kaputt zu machen, weil vorher hat er irgendwie in 3 Saisons in Liga in Frankreich hat er 50-60 Goal geschossen. Also der ist schon so ein Stürmer von einem Format, wie er die Schweiz grundsätzlich auch noch brauchen könnte.
Und eine miserable Saison hat noch nie eine tolle WM verhindert.
Nein, natürlich nicht.
Ist ja das auch der Schlüssel. Ja. Weil vielleicht eben nicht übermüdet ins Turnier gehst. Oder?
Nein, aber sie spielen halt dann gleich bei 2-3 richtig guten Clubs in Europa, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Und jetzt mit dieser Euphorie, ich glaube, sie haben 6-0 gewonnen gegen Katar,
ja.
Wo die Schweiz hier am Vorbehalten 1-1 gemacht hat. Also da wird einiges, ich habe das Gefühl, es kommt einiges auf die Schweizer Nazi zu. Und wenn ich noch eins sagen darf, was mich im Moment einfach wirklich langweilt, um die Schweizer Nazi herum ist, dass es geht immer um den Granit Xhaka. Es ist immer die gleiche Leier, die er anzettelt. Und ich kann das wirklich mit gutem Gewissen sagen, weil ich mich ab 2014 mit dem Xhaka beschäftigt habe, vorher schon, aber nachher dann einfach ab 16 ist immer um den Xhaka gegangen, bei allen Turnieren. Und das ist etwas, was mich wirklich einfach... Ja, also jetzt einfach ganz einfach aus der Distanz als Konsument ermüdet, weil es immer das gleiche Thema ist.
Aber Thomas, wie erklärst du dir das? Also wie kommst du auf den Punkt, dass er immer wieder eben für den Gesprächsstoff auch sorgt? Also ich glaube auch wir als Medienschaffenden würden unseren Job ein Stück weit auch nicht machen, wenn man sich ignorieren würde. Ich meine, er ist jetzt hier wirklich auch gerade schon im Vorfeld von diesem Turnier und nach dem ersten Match von Katar mit seinen kritischen Worten, die ja immer oft sehr grundsätzlich sind, wo es dann nicht um das Spiel geht, sondern um das Ganze, dann würden wir auch unseren Job auch nicht machen. Wie erklärst du dir das, Thomas?
Ich mache nicht den Journalisten oder euch im Vorwurf, überhaupt nicht. Ihr bildet ab das, was ist. Das ist ja völlig richtig und wichtig. Aber es geht, der Xhaka braucht es offenbar einfach, dass er im Mittelpunkt steht. Ganz schlicht und ergreifend.
Also ich habe schon das Gefühl, zum Teil sucht er es, ja. Da gebe ich dir recht. Ich meine, für mich, der klassische Moment ist, dass er den Stand von 3-1 in der Nachspielzeit den Penalty schiesst, oder? Also nie siehst du das vielleicht besser als in dem Moment. Es gibt, der Granit braucht den Penalty nicht für sein Selbstvertrauen auf dem Platz, oder? Die Schweiz braucht das vierte Goal nicht unbedingt mit einem Mann mehr, kurz vor Abpfiff. es gibt nur einen Grund, warum er den schiesst, damit er die Möglichkeit hat, nach einem erfolgreichen Schuss nachher seine Geste mit der Hand zu machen.
Er wird den Elfmeter nicht schießen, weil also die Geste mit der Hand, die kann Granit Xhaka auch abseits von einem Elfmeter machen. Ich glaube nicht, dass das die Intention ist, sich den Ball zu nehmen.
Also das klingt mir jetzt auch ein bisschen eine absurde Theorie von dir, Olli.
Aber was hast du denn für ein Argument? Wie oft hat er in einem Match eine Penalty geschossen?
Letztes Herbst gab mehrere wichtige Penalties geschossen, gerade zwei. Ich glaube, beide, wenn ich gegen Schweden, wenn ich mich nicht täusche, sind beide sehr wichtig gewesen. Er ist jetzt in Rangordnung von den Schützen ist relativ weit oben, noch mit dem Brele Embolo.
Seit
das
Ricardo Rodriguez nicht mehr schießen genau. mag, ist er eigentlich der Nummer 1
Mittelstürmer. Und der Embolo ist dort nicht mehr
Brele
auf dem Platz gestanden.
Ist schon raus gewesen,
und ich finde, da hat er aber tatsächlich auch ein Stück weit Leidenqualität gezeigt, weil ich es falsch gefunden, hat er den Penalty zum Beispiel Mansambi gegeben, wo er einen Hattrick können schiessen konnte, wo er der erste Hattrick in Schweizer Fußballgeschichte seit dem Shaqiri vor 12 Jahren an einer WM können schiessen. Der Mansambi wird jetzt eh schon genug hoch aufgehypt, dass man nicht noch den Hattrick braucht. Und da habe ich es ganz gut gefunden vom Granit Xhaka, dass er gesagt hat, ich schiesse den Penalty. Ich weiss nicht, ob er wirklich gerade schon direkt an Mansambi denkt. Er ist aber darauf angesprochen worden nach dem Match. Also warum hast du ihm eigentlich nicht den Penalty überlassen? Und er hat das eigentlich so erklärt. Und da finde ich, das hat er gut gemacht.
Ja, weisst nicht, dass er mich falsch versteht. Ich bin glühender Verehrer von Granit Xhaka schon immer gewesen. Also mit 17, seit ich den dort beim FCB kennengelernt habe. Und mich langweilt es nicht, wie es Thomas langweilt. Ich sage einfach, das ist Granit. Da bin ich, glaube ich, ein bisschen ähnlich in Ecke daheim wie der Tillmann auch. Und ich finde cool, dass er sich nicht scheucht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich finde es auch okay, wenn er Sachen anspricht, die ihm nicht passen. Oder vielleicht auch mal bewusst provoziert. Was ich komisch gefunden habe in dieser ganzen Geschichte, ist vielmehr, wie gross das gemacht worden ist nach einem Match gegen Katar, wo man dann auch Australien, das Testspiel, das Grümpelturniermatch gegen Australien dazugenommen hat in gewissen Berichten, um irgendwie zu erzählen, dass sich die Mannschaft zum Teil schwer tut mit dem Granit. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann hat es mich gedacht, das ist jetzt einfach noch ein Match zu früh. Dann musst du zuerst dann nochmal gegen Bosnien irgendwie hängen bleiben.
Er hat zweimal die gleiche Leier losgelassen. Zweimal die gleiche Leier. Es ist über Jahre immer das Gleiche. Wieso muss er immer an die Öffentlichkeit gehen? Wieso kann er es nicht als intern behalten? Er beklagt sich dann hinein, dass da grosse Geschichten daraus gemacht werden. Er macht die Schäse nach dem Penalty. Ja, schwätzen die nur. Er mögt dann gleich, ja, es geht nicht links hin und rechts raus, aber er zettelt die Geschichten alle selber an. Es ist nichts von außen konstruiert. Vielleicht tut man manchmal einen kleinen Widerspruch. Man tut vielleicht zu viel interpretieren. Ich weiss es nicht. Meine Informationen aus 9000 Kilometern Distanz sind auch solche, dass es nicht ganz so ruhig ist in dieser Mannschaft, dass es nicht allen gleich gut passt hat, dass er öffentlich wieder drauf losgeschlagen hat. Wieso kann er nicht einfach einmal sein Maul heben und seinen Stiefel oben runterschütten? Und vor allem nach dem Katar-Match hat es einen gegeben, der 0,0 Berechtigung hatte, andere zu kritisieren. Das war nämlich er. Weil er nämlich anhand vom Talent und von der Wichtigkeit, die er hat, ist er der schlechteste Mann in der ganzen Mannschaft gewesen. Und kein anderer. Da kann man jetzt noch lange einen Mansambi vorwerfen. Er hat die undiszipliniert gespielt. Und wer war der Zweite, der das noch getroffen hat?
Der Amdouni,
genau.
Kann man das noch ist das, was wir ja interpretieren. Also ich interpretiere es auch so. Er hat es ja nicht gesagt.
Das kann man denen noch lange vorwerfen. Aber er ist der grosse Chef von dieser Mannschaft. Dann soll er auch auf dem Platz vorangehen und nachher nicht die grosse Brandrede halten, sondern er soll einfach auch einmal das Maul heben. Und das ist das, was ich meine, es ermüdet mich.
Wenn du sagst, wieso kann er nicht ruhig sein? Weil er dann nicht Granit Xhaka wäre. Also er spielt es ja nicht, er setzt es nicht auf. Das ist ja sein Typ. Und wenn er es nicht machen würde, wäre er nicht mehr er.
Ja, aber weißt du, bei Arsenal jetzt als Beispiel, wo der Arteta sein Trainer war und ihn überzeugt hat, bleib bei Arsenal, geh nicht weg. Wir hätten dort einen katastrophal schlechten Transfer gemacht zu Hertha Berlin, wenn er den Arteta nicht abgehalten hätte davon. Dann ist es plötzlich, hat es funktioniert, hat er keine grosse Klappe mehr gehabt. Bei Leverkusen ist alles super gut gelaufen, hat er den grössten Respekt gehabt vor dem Trainer, vor dem Xabi Alonso. Er war ruhig gewesen. Er hat jetzt in Sunderland, klar kann man sagen, es läuft auch gut, aber auch in Sunderland hast du nie irgendetwas gehört, dass er ausgeflippt wäre.
Aber Thomas, wieso? Damals ist der junge Schnösel Granit Xhaka zu Gladbach gewechselt und hat nach zwei Wochen gefühlt gesagt, was ist das eigentlich für ein Laden hier? Also wenn das nach mir gehen würde, dann spielen wir aber ganz anders. Also er ist
der Einzige, der Champions League
schon gespielt hat. Ich weiss es, Tilma, da hast du völlig recht, aber ich sage, weil ich über Tausende von Zielen über den Mann geschrieben habe in meinem Leben. Tausende. Und ihn x-mal getroffen habe und auch besucht habe im Ausland. Also nicht tausendmal besucht. Irgendwann habe ich es einfach einmal gesehen.
Aber Thomas, ich habe das Gefühl, wenn die Schweizer Nationalspieler so wären, wie du sie gerne hättest, nämlich so ein bisschen Spiessbürger.
Also dann wären sie Fabian Rieder oder Michel
August mit Fähnchen im Garten. Dann hätten wir wahrscheinlich nicht so viele grosse Turniere in Serie erreicht und schon gar nicht so einen Moment gehabt, wie mit diesen Viertelfinalqualifikationen respektive den Achtelfinalsieg an der EM. Also da
aber
bin ich Meinung,
er geht jetzt wieder an eine Veranstaltung.
Ja, aber du kannst wieder, du regst dich viel zu fest auf.
Macht dich wieder ein Doppelladen. Ja, das ist ja gut, wenn ich mich aufrege. Dann hast du wenigstens etwas zu kontern. Ist doch alles gut? Nein, ist einfach mein Thema. Es ist jetzt einfach irgendwann mal gut.
Ich glaube, es ist ein Plus. Ich glaube, wenn der ruhig wäre, wäre die Schweizer Nationalmannschaft nicht besser, sondern eher schlechter.
Und jetzt reden wir schon wieder ganz lang über ihn, aber vor gefühlt einer Dreiviertelstunde ist mal das Wort ängstlich gefallen, als es um die Auftritte der Schweizer geht. Dominik, wir haben das auch diskutiert, vor allem was so ein bisschen die Aufstellung im Bosnien-Spiel angeht. Das war so die, man könnte sagen, die sichere Variante, man könnte aber auch sagen, die ängstliche Variante. Hast du das Gefühl, die Schweiz geht im Moment noch zu ängstlich durch das Turnier oder zu sehr auf Sicherheit bedacht? Müsste man da vielleicht was ändern?
Ich glaube, das ist das richtige Wort. Das ist sehr auf Sicherheit bedacht. Es ist ja mehr oder weniger Aufgang jetzt zumindest gegen Bosnien, wo sie ja wirklich im Gegner so gut wie wirklich nichts haben müssen zugestehen. Ich glaube, die haben irgendwie ein XG von 0,25 am Schluss. Also da ist wirklich sehr, sehr wenig gekommen. Das liegt sicher auch an den Bosnier, der eine Herangehensweise gewählt hat, die für mich unerklärlich ist. Aber das liegt sicher auch an den Schweizer, an ihrer Art, wie sie gespielt haben, an den Spielern, die auf dem Platz gestanden sind. Das ist gut und recht, aber ich habe wirklich schon das Gefühl, jetzt gerade die letzte Aufstellung gegen Bosnien, gerade mit einem Ebischer und einem Rieder im offensiven Mittelfeld, das ist dann schon ein bisschen zu wenig. Wenn man es weiterbringen will in diesem Turnier, weil da werden andere Gegner kommen, die dann trotzdem gegen die Schweizer Mannschaft ein Goal schiessen. Sprich, es muss mehr kommen. Es muss mehr kommen gegen Führer, es braucht mehr Qualität in der Offensive, es braucht mehr Spieler, die mal etwas machen können, mit dem Ball am Fuß, mit ihrem Tempo. Und insofern, glaube ich, schon muss der Jakin einen Weg finden, noch eben ein bisschen mehr Platz oder definitiv mehr Platz für einen Mansambi zu finden. Platz für einen Mansambi von Anfang an zu finden. Wenn man es an diesem Turnier weitbringen will und wenn man nicht wieder irgendwie im Sechtelfinal oder im Achtelfinal ausscheiden will. Wenn man die beste WM spielen will, wie sie immer davor reden, dann braucht es mehr Mansambi, dann braucht es vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Vargas, aber dann kann man nicht so konservativ in die Matchen gehen.
Da bin ich mir gar nicht sicher, ob es das braucht. Oder ob das jetzt wirklich der Faktor ist. Ich meine, es ist toll, was der Mansambi nach seiner Einwechslung gegen Bosnien gemacht hat, völlig zu Recht die Höchstnoten bekommen bei euch. Aber du lässt mir jetzt gerade noch mal zusätzlich Rechtgewicht auf die Schulter, denkt es mir Dominik. Weil,
also ich weiss nicht, ob er unseren Podcast hört, Mansambi.
Aber irgendjemand wird es ihm dann schon sagen.
Ich gehe eigentlich davon aus, dass er es hört.
Nein, ich habe schon das Gefühl, vielleicht braucht es genau die 20 bis 30 Minuten Mansambi in Situation X oder Y in diesem Match. Ich würde mich da nicht so klar festlegen wollen. Weil du schwätzt ja dann gleich von Spielern. Ich meine, klar kannst du darüber diskutieren, der Ebischer einmal eigentlich gut gewesen, einmal hat er glaube ich auch die tiefste Note gefasst gegen Bosnien, wenn ich es bei euch richtig gesehen habe. Ob es der jetzt muss in der Startelf haben oder nicht, aber es gibt Gründe, warum gewisse andere dort sind. Also,
das kann er schon drin haben. Aber
jetzt noch nicht den Stab brechen, etc. etc. Also, vielleicht ist das genau das Richtige, dass du so einen kannst in einen Match einbringen, oder? Da bin ich einfach gespannt auf einen weiteren Turnierverlauf. Und ich finde auch, die Schweiz ist jetzt angekommen in diesem Turnier. Das ist sie mit den letzten 20, 25 Minuten gegen Bosnien. Und mein Überleg, wo sie Frankreich rausgehauen haben, wie ist dort die Gruppenphase gelaufen? Nicht wirklich besser nach zwei Matchen, oder? Die 0-3-Niederlage.
Frag den Thomas, der hat dann schon fast einen legendären Text geschrieben.
Genau,
ich glaube, das lag an den blonden Haaren von Granit Xhaka, Womit wir wieder bei Aufregung um Granit Xhaka bei grossen Turnieren werden. Aber da wollen wir jetzt nicht hin zurück.
Ich mache jetzt einen ganz kurzen Schlenker, nicht zum FCB, sondern zu den USA nochmal. Ich meine, die haben jetzt zweimal toll gespielt. Aber es sagt noch überhaupt nicht darüber aus, wo sie landen. Du musst nicht am Anfang die tollen Matches zeigen. Die Momente kommen grundsätzlich noch. Ich glaube, die Momente kommen auch für die Schweizer noch. Ungeachtet dessen, wie der Match jetzt gegen Kanada läuft.
Ich bin halt der Schocker von den Journalisten. Es ist ja eine lustige Interesse.
Es könnte sein, dass der Begriff dich jetzt den Rest vom Leben wird begleiten.
Das ist ja nicht so, das geht ja nicht mehr 250 Jahre, das redet der Rest vom Leben. Nein, es ist ja gerade eine interessante Diskussion um den Mann Zambi. Die hast du in Deutschland auch mit dem Denis Undorf. Gerade jetzt gestern Abend. Denis Undorf hat je nach Quelle 56 oder 59 Minuten gespielt bisher an dieser WM, mit zwei Einsätzen verteilt, gegen Curaçao und gestern gegen die Elfenbeinküste. Und was macht er in diesen paar Minuten? 3 Goal und 2 Assists. Jetzt ist die Frage, muss der von Anfang an spielen? Oder ist er vielleicht nicht besser aufgehoben in dieser Rolle als Joker, der einfach springen kann, der gar nicht lange Anlaufzeit braucht, um etwas zu bewegen.
Aber
und beim Mann Zambi, Entschuldigung Dominik, beim Mann Zambi kannst du die Frage vielleicht auch stellen. Es gibt einen Unterschied, finde ich. Du hast die spielerische Qualität hast du in dieser Mannschaft nicht. Also in dem Moment kannst du auf den Mann Zambi verzichten, wenn er so spielt wie in den 20 Minuten gegen Bosnien.
Voilà, und du hast nicht wie Deutschland noch Kai Havertz vorhin.
Ganz genau. Und, ganz genau.
Oder ein oder andere Spieler, die das so ein bisschen die Torgefährlichkeit geben können. Oder? Also darum geht der Vergleich für mich nicht ganz auf. Aber du hast ja noch Kurven bekommen, Thomas.
Aber. Jetzt schauen wir nochmal den Katar-Match an und dann ist dann schon die Frage, oder? Was macht es mit der Stabilität der Schweizer Mannschaft, wenn jetzt der Mann Zambi auf einmal in der Startelf steht und halt 70 Minuten...
Aber jetzt müssen wir schon ein bisschen bremsen, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Also irgendwie in Freiburg haben sie nicht Angst um die Stabilität von ihrer Mannschaft. Und Freiburg ist nicht irgendeine Küngeli-Truppe, wie es der Thomas...
Doch, das ist ein mittelmäßiger Bundesligist, hat der Thomas doch mal gesagt.
Stimmt, oder? Das hat er mal gesagt. Ist ein guter Bundesligist, der jetzt gerade im Europa-League-Final war. Und
er spielt da auf einer Position, wo es um Stabilität geht, nämlich im defensiven Mittel oder als Achter häufig.
Ganz genau. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, tut man da jetzt irgendwie nicht den Mann Zambi in ein falsches Licht stellen, tut man irgendwie auch ein Label anhängen, das überhaupt nicht zu ihm passt, dass er irgendwie einfach ein Freigeist ist, der überhaupt keine Ahnung hat von Taktik, wo ihm eigentlich alles scheißegal ist, was auf dem Fußballplatz passiert, ausser er hat den Ball. Also da müssen wir schon ein bisschen aufpassen.
Ausser der Schakka sagt, das ist ein Showmaker.
Nein, aber das muss man ja nicht so interpretieren. Was ich meine, ist ja viel mehr, ich glaube, die Schweizer Nationalmannschaft, so wie sie per se aufgestellt ist, hat eine Stabilität ohne Mann Zambi, oder? Und die Statik kann sich verändern mit ihm. Das kann sich ja, jetzt hat sich zum Guten verändert gegen Bosnien, wenn es darum gegangen ist, die Goal zu schiessen, oder? Und ich weiss nicht, ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, wenn du jetzt sagst, ja, weil der halt technisch toll ist. Ich meine, Shaqiri ist, glaube ich, auch richtig gewesen, dass er der letzte Euro raus war, obwohl er technisch immer noch toll war. Und bei Mann Zambi ist es vielleicht jetzt auch noch nicht der Moment. Und trotzdem muss der natürlich in jedem Match eine Rolle spielen. Das glaube ich auch. Klar, wenn 3-0, 4-0 führst, kannst du dich natürlich fragen, ob ihn jetzt musst einwechseln oder jemandem das Schöckeli geben, das der Murillo vielleicht ein bisschen im ersten Match gegen Katar gewissen geht. Aber damit meine ich aber nicht den Mann Zambi. Ich glaube aber auch nicht so viel, es wird glaube nicht mehr so viele Matches geben, wo die Schweiz 3-4-0 führt.
Danke, dass du das selber noch erkannt hast.
Granit Xhaka, Johan Mann Zambi in jeder Diskussion, auch völlig zu Recht. Thomas, gibt es einen Spieler, der dich irgendwie bisher, abgesehen von den beiden bei den Schweizern, besonders überzeugt hat, vielleicht auch enttäuscht oder sonst überrascht? Irgendeiner, der vielleicht ein bisschen weniger sonst im medialen Fokus steht?
Ja, hast du natürlich erkannt, der durchgehend überzeugend war. Ich meine, der Akanji ist im ersten Match für seine Verhältnisse, für das, was er kann. Ist jetzt unterirdisch, ist ein Herzwort, aber ist er einfach schlecht gewesen. Jetzt im zweiten Match war er der Akanji, wie man ihn erwartet. Also es ist schwierig, weißt du, wie willst du dich noch überraschen lassen von dieser Mannschaft, die ja so seit Jahren quasi festgefügt ist, wo du die Spieler in- und auswendig kennst. Also ein Mann Zambi ist ja in dem Sinn auch keine Überraschung. Das haben wir ja vor der WM schon gesagt an dieser Stelle, dass der einfach in die Mannschaft gehört. Oder? Ein Freuler wird immer ein Freuler sein, der Rodriguez bleibt immer ein Rodriguez, der Widmer kennst. Das Einzige, was ich einfach noch nicht begriffen habe, und jetzt, ist, dass einfach die Rolle vom, das sehe ich ein bisschen anders, wenn ich eure Bewertung anschaue, vom ersten Spiel, ist, dass der Denis Zakaria kein rechter Außenverteidiger oder Außenläufer ist. Es hat mich ein bisschen überrascht, dass der Jakin einfach ums Verrecken an seinem Plan und festheben, den in die Mannschaft hineinzubringen und für ihn eine Position erfindet, die ihm nicht zusagt.
Man weiss ja auch noch nicht so recht, also man hat jetzt noch kein Gefühl dafür, wie gut oder schlecht die Schweiz ist an dieser WM. Oder? Also auch wenn das eine tolle Schlussphase war gegen Bosnien, man hat jetzt nicht das Gefühl, wow, das geht ganz sicher weiter als jemals zuvor. Also, das ist jetzt der Eindruck nicht, sondern es ist so völlig ergebnisoffen. Du hast ja vor dem Match gesagt, Dominik, das Bosnien-Spiel wäre die Weiche stellen. Bin ich dort schon nicht so ganz sicher gewesen, ob ich das auch so gesehen. Ich meine, das Unentschieden gegen Bosnien hat zwar wieder Kritik gegeben, das ist klar, das hat man nicht gut gefunden. Gleichzeitig hättest du mit einem Sieg gegen Kanada, wärst dann mutmaßlich trotzdem als Gruppenerste weitergegangen. Jetzt sind es 4 Punkte und musst Kanada schlagen, ich glaube, ja, wegen der Tordifferenz. Und von dort her, hey, schauen wir mal, was das gibt. Vielleicht gibt es auch eine Enttäuschung und am Schluss wird es trotzdem ein tolles Turnier. Oder?
Dominik, wie passt es eigentlich zusammen, wenn wir Murat Yakin oder wenn viele Leute Murat Yakin die ganze Zeit als Gambler bezeichnen oder dass er halt auch noch immer mit Überraschung kommt, aber dass eben die Aufstellung oder das Turnier zumindest im letzten Spiel sehr geprägt ist von Sicherheit? Es geht ja irgendwie auf den ersten Blick nicht wirklich zusammen.
Mal, aber das Gambler kommt halt auch daraus aus, dass er eigentlich auf jeden Match darauf eingeht. Er ist ja nicht der Trainer, der sagt, ich habe meine Aufstellung und ich ziehe das durch. Wie man das einfach hätte machen können gegen Katar. Und vielleicht wäre es dann sogar besser rausgekommen. Nein, jeder Gegner wird sehr genau analysiert. Das machen auch andere Mannschaften, das ist klar. Das machen nicht nur die Schweizer. Sie haben hier 3 Analysten allein dabei, die natürlich die Gegner analysieren. Und der Yakin ist, so habe ich das Gefühl, schon ein Trainer, der denen auch Gehör schenkt und der offen ist für deine Ideen, der aber dann seine eigenen Schlüsse daraus zieht. Oder? Und jetzt so, das hat die Erzählung haben sie gemacht, dass das der Plan war gegen Bosnien, dass man die eigentlich ein bisschen müde spielt in den ersten 60, 70 Minuten, dass man eben auch dann das zweite Cooling Break, dass sie die zweite Halbzeit abwartet und dann mit dem Wechsel der Impuls macht. Das ist so, wie sie das erklären, wie er auch ein Stück weit die Aufstellung erklärt. Also, dass man sehr auf Ballsicherheit fokussiert ist, dass man eben den Gegner laufen lässt. Es ist ja auch gegangen. Also, in der ersten Halbzeit hat die Schweiz wie gegen Katar 75% Ballbesitz gehabt. Und dass das halt der Plan ist. Jetzt kannst du schon sagen, ja, es ist ein sehr konservativer Plan gewesen. Es ist für mich auch ein Plan gewesen, der wirklich ängstlich war oder zu verhalten. Aber es ist halt auch aufgegangen, oder? Und daher kommt es. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt in jedem Match so reingeht. Plötzlich kommt er wieder mit einer anderen Idee. Aber es war jetzt halt sein Plan für gegen Bosnien.
Ja, und ich bin gespannt, ob er das zum Beispiel gegen Kanada machen kann. Oder? Also ich glaube nicht, dass Kanada der Schweizer wird 75% Ballbesitz zugestehen. Mit dieser Spielweise, was sie bis jetzt gezeigt haben, für mich unvorstellbar. Da müsste schon irgendwie die System derart kompatibel sein, dass es der Schweiz zu gut käme, dass es so einen Match gibt. Eben darum bin ich auch wirklich gespannt. Ich bin nicht nur wegen der Schweizer gespannt, ich bin wirklich auch wegen der Kanadier gespannt, was die gegen, wo ich schon würde sagen, besser besetzte Mannschaften, als sie selber sind, können ausrichten mit dieser Art, wie sie spielen. Die könnten von mir aus gesehen gegen die Schweiz auch in den Hammer laufen. Aber es kann sein, dass die Schweiz keinen Weg findet, das eigene Spiel aufzuziehen. Das kann ich nur empfehlen, zum Schauen.
Kanada, die werden jetzt, glaube ich, kann man sagen, die werden sich jetzt nicht verstellen. Jesse March und mit seiner Red Bull-Erfahrung wird jetzt nicht sagen, komm, wir mauern jetzt die Bosnien, Dominik. Aber das kann natürlich schon für die Schweiz dann auch Probleme geben. Wir haben dann schon ein paar in den letzten Wochen und in den Testspielen so Pressing-Situationen erlebt. Das ist das, was die Schweiz jetzt eigentlich überhaupt nicht hatte in den ersten beiden Spielen, dass das auch irgendwie die Schweiz dann wirklich für Probleme stellen wird, plötzlich so eine ganz andere Gangart von Fußball zu erleben.
Ja, oder? Aber auch das ist wirklich zugute kommt.
Oder es kommt ihnen komplett zugute. Und dass sie eben
plötzlich die Räume finden gegen einen Gegner, der nicht so tief wird stehen, der nicht mit 10 Mann mehr oder weniger, oder mit 10, wenn man den Goalie bei den Bosnien dazu zählt oder den Dzeko abzieht, wo man Strafraum rumsteht. Oder? Also ich glaube auch, dass das eben ihnen könnte zugute kommen, dass wir am Schluss plötzlich wieder werden schwärmen von diesen 2-3 oder 1-2 schön rausgespielten gehen.
Aber was habt ihr nie das Gefühl? Ich meine, ihr habt euch ja mit dem Turnierbaum wahrscheinlich mehr befasst als ich. ist auch nicht so schwierig, weil ich habe mich nämlich gar nicht befasst damit.
Jetzt lügst du ein bisschen, Thomas, weil du hast uns etwa schon vor 3 Monaten erzählt, wie du auch Lothar Matthäus all seine Tipps hast angeschaut, was sie irgendwie im März oder im Februar geschafft in die Bild-Zeitung das ganze Turnier durchzutippen. Und zwar nicht nur, wer weiterkommt, sondern mit dem genauen Resultat.
Genau, nein, das hat er sogar schon im Januar gemacht und hat dann nicht mehr gewusst, dass die Italien Gruppensieger wird von der Schweizer Gruppe.
Lora kann das.
Lora kann alles, vergisst auch alles. Nein, weißt du, ich habe mich jetzt wirklich nicht damit befasst, jetzt, wer ist es jetzt, wo gefährlich könnte werden oder wer ist besser, was haben denn ihr das Gefühl? Ist es ein Vorteil für die Schweiz, sozusagen, ist es ein Vorteil für die Schweiz, wenn sie Gruppenerste wird? Hat sie dann wirklich so eine bessere Konstellation, als wenn sie Zweiter würde?
Ich glaube sogar, es wäre fast für sie besser, wenn sie Zweiter werden.
Der Zweite hat schon auch ein paar Vorteile, das kann man schon so sagen, oder?
Genau, der ist zwar früher ein Match, der ist, glaube ich, 3 Tage später schon wieder der Match, der 16. Final, der ist in Los Angeles. Du hättest ihn jetzt mutmaßlich gegen Südkorea, wo sicher ein Test wird sein, wo man aber von dieser Schweizer Mannschaft doch erwartet, dass sie den Test bestehen. Und dann hättest du ihn auch gegen Holland möglicherweise.
Schweden oder die Brasilien-Marokko-Gruppe, ja. Logischerweise genau. Wird es dann schwieriger.
Wird auch schwieriger, wobei ist jetzt auch nicht das kracherlos, aber das ist vielleicht auch nicht Portugal. Ich meine, alle haben eigentlich im Achtelsfinale, also sie müssten ja dann zuerst, wenn sie Gruppe erst werden, müssten sie ja zuerst mal noch weiterkommen. Aber wenn sie das würden machen, hätten sie ja immer mit Portugal gerechnet. Wobei, wenn man jetzt bis jetzt der erste Match von Portugal, wenn man das Ronaldo-Problem anschaut, das jetzt offensichtlich wieder besteht, zumindest das ist so ein bisschen der erste Eindruck, dann muss man ja sagen, vielleicht wird es gar nicht Portugal sein, vielleicht ist es ja auch Kolumbien. Es ist ja wirklich sehr Kaffeesatzlesen aktuell noch wie.
Ja, und also die großen Unterschiede sicher, also was für die Planung und auch für so Sachen wie Regeneration ist sicher, wenn sie Zweiter werden, würden sie relativ bald wieder spielen in L.A. Wenn sie Erster werden würden, hätten sie den Vorteil vielleicht, dass man fast, also man hätte über eine Woche Zeit, bis dann die 16. Finals gespielt werden. Wieder in Vancouver kann man sagen, das ist natürlich gut, dann kann man alle kleinen Wehwehchen, Verletzungen auskurieren, aber vielleicht bricht so eine lange Pause mitten im Turnier dann auch irgendwie den Rhythmus. Also man kann es natürlich dann auch da auf beide Seiten interpretieren.
Ja, oder man geht sich auf die Nerven, oder? Das kann ja auch noch sein. Also das ist dann schon sehr eine lange Pause, wenn sie die einziehen sollten. Und dort musst du dann gut managen. Da habe ich das Gefühl, dass du dann im richtigen Moment die richtige Spannung nachher auf den Platz bringst. Mit
der Harmoniebeauftragte Schocken wird schon schauen, dass alles gut kommt.
Du hättest aber da vielleicht den Vorteil, weil dann würden sie San Diego verlassen und würden wirklich dann quasi für 16. Final, 8. Final nach Vancouver wieder hoch. Du hättest so ein bisschen Szeneriewechsel. Vielleicht bricht es dann auch irgendwie so die Langeweile ein bisschen auf. Wer weiß.
Ja, und ich sage, wenn der Portugal mit dem Ronaldo weiterspielt, falls die Schweizer Gruppe Erster sollte sein und der Achtelfinale erreichen, glaube ich nicht, dass dann Portugal der Achtelfinalgegner wird sein.
Eigentlich kann man sie auf den Punkt bringen, es ist egal, ob Erster oder Zweiter. Es ist alles unwägbar. Genau, es ist unwägbar. Und wenn du willst, im Viertelfinale kommen, was ja der Anspruch ist, der versteckt formulierte Anspruch ist von dieser Mannschaft, dann musst du halt einfach, wenn du Holland hast oder Schweden hast oder Kolumbien hast oder Südkorea hast oder Marokko hast, musst halt einfach schlagen. Es kann ja nicht sein, dass du lauter Gegner kommst, die von der Qualität sind von Katar oder von Bosnien.
Ja, und du musst davon ausgehen, dass vielleicht auch mal eben auf dem Weg in ein Viertelfinale einen müsstest schlagen, der eine höhere Rangierung hat als du selber.
Wie Frankreich oder EM 21, ganz einfach.
Oder wie Italien 24, genau der Exploit.
Oder Italien, gut, aber nicht das Italien, das weißt du auch.
Eben, der Exploit, den sie bis jetzt an der Europameisterschaft jetzt 2-mal haben geschafft, den haben sie halt dieser WM einfach noch nicht vorzuweisen. Es ist so, wenn sie die beste WM spielen, müssen sie Viertelfinale und dann brauchen sie wahrscheinlicherweise oder müssen sie wahrscheinlicherweise Gegner schlagen, der stärker einschätzen ist als sie.
Ja, das musst halt einfach irgendwann ist halt einfach so weit, dass du das musst machen, sonst kannst du es vergessen.
Aber sind wir grundsätzlich positiv gestimmt, dass das Team in der aktuellen Verfassung das an Tag X, wie der Gegner dann auch immer heißt, schaffen kann? Oder sind die Zweifel bei euch jeweils noch größer?
Nein, es ist genug vorhanden, um am Tag X, wenn man die Leistung abruft, das können schaffen. Das haben sie, natürlich sind gewisse wieder 2 Jahre älter oder 6 Jahre älter, als, wenn wir, oder nein, 5 Jahre, die eine EM war ja noch verschoben gewesen, als damals, wo wir einen Expo an einer Europameisterschaft geschaffen hat. Aber nein, die Mannschaft hat in der Qualifikation gezeigt, sie hat von mir aus eben auch in der letzten, ich meine, der Bosnien-Match, man kann die ersten 70 Minuten kritisch oder skeptisch sehen, man kann aber auch sagen, eben auf der Seite nichts zugelassen, vielleicht ein bisschen mit Sicherheit gespielt, aber es ist auch eine reife Leistung, dass du dann kannst so den Schalter umlegen die, nach dem zweiten Cooling Break und das dann abrufen, was du brauchst. Ob jetzt der Kopfball vor dem 0 oder vor dem 1-0 müssen so geklärt werden, sei völlig dahingestellt, du hast genug Spieler in der Box und dann gibt es halt mal ein Goal. Und die hat das Zeug, aber es ist auch klar, die geht nicht im Schlafwagen im Viertelfinal, weil sie das grundsätzlich in sich hätte.
Nein, das Problem, also es ist jetzt keine wahnsinnige Prognose, die ich abgebe, Tillmann. Die Schweiz muss auf dem Maximum spielen. Genau. Die Schweiz hat nicht die Qualität, dass sie ein Larifari Achtelfinal beispielsweise spielen
kann. Auch nicht ein 16.
Gegen Marokko oder was dann auch immer kommt.
Auch nicht gegen Katar.
Ja, das ist nicht einmal gegen Katar, ganz genau. Und das sollte eigentlich ja Warnung genug sein, was sie braucht. Sie braucht 90 Minuten die bestmögliche Leistung. Also ich nochmal, das ist keine Wahnsinnsprognose, ja. Aber das ist einfach, um das wird es gehen.
Und die Schweiz hat gleich nicht so viel Substanz, um 3 Gruppenspiele 90 Minuten das zu spielen. Glaube ich auch. Sondern es ist irgendwie eine gewisse Beruhigung auch, dass jetzt die 4 Punkte da sind, dass man es phasenweise abgerufen hat. Und du musst dann bereit sein, wenn es dann nicht mehr irgendwie etwas kannst korrigieren.
Und was sie sehr wahrscheinlich auch würde brauchen, wäre Gregor Kobu in Topform. Und den haben wir ja bis jetzt noch nicht erwähnt. Wir haben jetzt über Xhaka geredet und wir haben über Akanji geredet. Aber über ihn noch nicht. Und für mich ist er halt immer noch nicht ein Stück weit in dieser Rolle als Nummer 1 angekommen. Ich meine, er hat letztes Herbst eine gute WM-Quali gespielt, so ist es nicht. Gegen Katar war er auch ganz okay gewesen, dort, wo es ihn hat, braucht. Hankerum mit beim Goal von Bosnien ist er wieder nicht so souverän gewesen. Er hat wieder seine
Schwächen. Ja, nein.
Warte jetzt, Thomas, ich bin noch nicht fertig. Und er hat auch so ein bisschen wieder seine Schwächen gezeigt mit dem Ball am Fuss. Das hat ihm auch auf dem Platz für alle sehr gut sichtbar. Zusammenschiss vom Xhaka eingebracht, der sich mehr oder weniger gegärgert, dass die Kobu die Ball wegholt, dass sie neben dem Gegner sind gelandet oder im Alt. Und für mich ist er schon, es gibt schon so ein bisschen die Geschichte, wo man hört, dass er halt wirklich innerhalb der Mannschaft nicht umstritten ist. Und das, er muss halt schon wirklich in die Rolle reinkommen, als die klare Nummer 1, als die unumstrittene Nummer 1. Und für das braucht er vielleicht halt jetzt wirklich einmal den grossartigen Match, die grossartige Tat an einem grossen Turnier, dass er dann wirklich auch angekommen ist.
Aber er wird nie einen Jan Sommer, weißt du, Dominik, das wird er nicht. Er wird nie die Ausstrahlung von einem Jan Sommer haben und er wird auch nie die, ich sage jetzt mal bewusst, Weltklasse, die der Jan Sommer immer wieder bewiesen hat. Die, glaube ich, hat er auch nicht. Er ist ein guter Goalie, ist ein guter Nazi-Goalie. Internationale Klasse darf man ihm attestieren. Und dann muss man sehen, wenn vorher der Jan Sommer Nummer 1 sind, sind die Fußstapfen halt auch gross. Vielleicht kann er gar nie das werden, was du jetzt gesagt hast, müsste er vielleicht. Auch aufgrund von der Vorgeschichte.
Also ein Einwand, das Goal gegen Bosnien, ich meine, das ist etwa mit 250 Stunden.
Nein, es geht um die Abwehr, um die Fußabwehr.
Ja, gut, das ist okay. Gegen Katar hat er 2 Irrtum vorbehalten, 2 richtig gute Paraden. Es fehlt ihm halt, da bin ich bei Molly, es fehlt ihm halt die Ausstrahlung. Und erstaunlicherweise ist er jetzt, glaube ich, Irrtum vorbehalten, zum 5. Mal als bester Goalie von der Bundesliga ausgezeichnet worden. Was für mich eigentlich etwas Erstaunliches ist. Ich mag ihm das sehr gut.
Wobei, die Auszeichnung kommt ja vom Kicker, oder?
Die kommt
und
vom
jetzt
Kicker,
muss ich auch ein bisschen sagen, also wenn ich abends, ich mache da das Kicker-Manager-Spiel, wo Noten verteilt werden. Und dann muss ich halt schon manchmal ein bisschen zweifeln am Sachverstand von den Leuten, die Noten verteilen. Weil die haben es ja tatsächlich geschafft, im ersten Schweizer Match Michel Ebisch die schlechteste Note zu geben. Ich glaube, wir haben ihm die beste Note gegen Katar.
Ja, aber weißt du, du hast dann gleich noch so einen Goalie wie einen Manuel Neuer, wo ja eigentlich einen unfassbaren Bonus hat in Deutschland, wo ja eigentlich, der kann ja machen, was er will, ist gut, oder? Und der Kobel hat etwas erreicht, was der Neuer nicht erreicht hat. Der Kobel ist viermal hintereinander beste Goalie geworden.
Aber das macht ihn nicht zum besseren Goalie als Manuel Neuer.
Das macht ihn nicht zum besseren Goalie, aber darum sage ich ja, ist das erstaunlich. Und nochmal, er hat nicht das, die Ausstrahlung vom Sommer, das ist ja so, wird er auch nicht überkommen, vom Typ her nicht.
Er hat insgesamt auch nicht die Klasse, also mit dem Fuß ist der Jan Sommer beispielsweise eine Klasse besser.
Aber Thomas, ja, er hat einfach vielleicht hätte er auch die Wertschätzung oder die Ausstrahlung hätte, weil er in Deutschland, in Dortmund die Wertschätzung spürt. Und
ich glaube, das ist
genau der Punkt. Und das ist eben in der Schweiz halt ein Stück weit fehlt, oder?
Ja, vielleicht ist in Dortmund ganz etwas anderes gefragt. In Dortmund verlangst du einfach eine Athletik, eine Dynamik, die hat er. Und in den Nazis sollte halt vielleicht eher der spielerische Typ sein und das hat er halt nicht.
Ja, was man zweifelsohne sagen kann, es ist ein anderes Spiel. Also Jan Sommer hat man wahrscheinlich in der größten Bedrängnis noch den Ball irgendwie rüberschieben können und war sich sicher, okay, der fängt irgendwas damit an, es geht nicht schief und einfach das Gefühl und die ganze Spiel, ja, die Sicherheit der Verteidigung und das ganze Spiel mit ihm ist einfach ein anderes. Und vielleicht ist es auch eine Frage an aneinander gewöhnen.
Ja, und es ist halt wirklich einfach ein Punkt, das muss man sagen, ich weiß gar nicht, wie viele Länderspiele er bisher gemacht hat, aber es ist nicht eine Erinnerung, wo man sagt, wow, nicht eins. Also der Überflüger, das Überflügerspiel hat er noch nicht gehabt. Und das wird es möglicherweise, wie du richtig sagst, Dominik, wird es möglicherweise brauchen, wenn man die beste WM aller Zeiten spielen.
Bevor wir zum Ende kommen, wir haben es bei den generellen WM-Themen übergangen. Vorhin sind wir auch schnell drüber gegangen, als es um die Hydration Breaks ging. Thomas, du hast von Anfang an gesagt, also die Aufregung, die vermeintliche Aufregung um diese merkwürdigen Pausen könntest du überhaupt nicht nachvollziehen, passt so gar nicht zu dir. Wie erlebst du die Breaks jetzt? Ist es immer noch ein Nicht-Thema für dich und überhaupt kein Problem?
Nein, das ist ein Unterschied zwischen einem Fernsehzuschauer und vielleicht einem Zuschauer im Stadion, oder? Das nimmt man möglicherweise im Stadion ganz anders wahr, als daheim. Ich schaue jetzt wirklich, ich meine, England, Kroatien in 90 Minuten als Beispiel geschaut. Ich habe die zwei Schweizer Spiele 90 Minuten wirklich geschaut. Sonst bin ich manchmal immer wieder mal ein bisschen unterwegs, mehr als der Dzeko. aber es hat mich jetzt ganz
ehrlich... Du bist älter als er, das muss man auch
noch
sagen.
Das muss man natürlich auch noch sagen, eben. Es hat mich eigentlich wirklich nicht gestört. Für mich ist es, ja... Natürlich ist es vielleicht auch ein bisschen provokativ gewesen, das, was ich geschrieben habe über die Trinkpausen. Aber es hat mich jetzt wirklich nicht so derart in meinem tiefsten Inneren erschüttert, dass es jetzt die Pausen gibt.
Ich glaube halt einfach, wir müssen uns darauf einstellen, dass das wird bleiben. Und zwar, das
also in der Super League haben wir vielleicht noch ein paar Jahre Zeit, vielleicht kommt es da auch gar nicht, aber Champions
genau,
League.
Genau, in der Super League haben wir auch das Glück, dass wir die Werbeunterbrechung, die Werbung nicht wird können verkaufen. Aber ja, in der Champions League, ich glaube, es wird kommen. Irgendwann wird man es nicht mehr Hydration Break nennen, weil ja im Herbst in Europa irgendwie bei einem Spiel in München, wo es dann irgendwie 0 Grad ist, kannst du halt irgendwie nicht von Hydration Break reden, aber dann ist es halt wie im Hockey, Power Break. Ich glaube, wir müssen sich einfach darauf einstellen, dass das wird bleiben. Es wird den Fußball ein Stück weit verändern. Es kann es zum Teil matchen, kann es wie wieder beleben, wie jetzt im Fall von der Schweizer. Es kann natürlich auch ein super Match unterbrechen, wo dann der ganze Fluss verliert. Also ich glaube, es gibt es für oder wieder. Es ist ein bisschen müssig, darüber diskutieren. Es wird sowieso bleiben.
Aber wenn der Preis stimmt, Dominik, dann würde ich es noch sehen in der Super League. Powerbreak sponsored bei dritter Halbzeit. Wenn wir alle zusammenlegen, können wir uns die Powerbreaks vielleicht leisten. Je nachdem.
Also am Anfang zumindest
Anfang vielleicht noch,
vom Tarif her.
Nein, aber wenn du jetzt, gestern hat sich da oder gegen Katar am Donnerstag ist es, ich komme mit den Tagen ein bisschen, bin ich manchmal schief, wo sich der von Kanada, der Conny, schwer verletzt hat, nach einem relativ rüden Foul. Wie lange ist die Unterbrechung gegangen? Also das kann ja auch ein Spiel verändern. Es nimmt ja auch einen Unterbruch.
Aber mit den Powerbreaks kannst du planen. Halt, du kannst als Trainer wirklich die Uhr danach klar stellen und eingreifen dann.
Ja, aber du hast jetzt ja gesehen, der Jakin ist glücklich gewesen, dass er den Unterbruch hatte. Der Nagelsmann ist selbst gegen Curaçao glücklich gewesen, dass er den Unterbruch hatte, kurz nach dem 1-1. Es verändert das Spiel, aber es ist für mich, ganz ehrlich gesagt, aus der Distanz nicht der Ärger wert. Es ist, dass man sich, ja, es ist eine Werbepause. Entschuldigung, eine Weltmeisterschaft ist hochkommerzialisiert. Jetzt wird halt vielleicht noch ein Schräubchen mehr drüllen.
Also es ist ja fast alles hochkommerzialisiert im Profifußball, außer also, der Super League.
Außer der Super League.
Eigentlich kann man sich ja schon fast alles... wundern, ist so lange gegangen, bis man das hat eingeführt hat. Genau. Also das ist eigentlich zu erstaunlich, weil eben in anderen Sportarten macht man es schon lange.
Ich weiß nicht, wie es für euch im Stadion ist. Vielleicht sind ihr sogar froh, wenn ihr die 3-Minuten-Pause zum Matchbericht schreiben, wenn man mit dem Matchschluss muss fertig sein muss. Hat ja auch einen Vorteil. Also,
oder einen Nachteil, ja. Weil eben der Match noch länger geht. Oder?
Ja, der geht noch länger, also, das ist richtig. Aber weißt du, Entschuldigung, Uli, wenn ein Jürgen Klopp sich über das Thema auslässt, ich meine, dann lachen einfach die Hühner. Gibt ein klein unglaubwürdigere Züge, um über die Werbepausen, Trinkpausen sich zu mokieren als der Klopp.
Der kommt er vielleicht sogar noch. In dieser Pause.
Ich glaube, Rudi Völler hat es am besten getroffen, als es zu Thomas Müller und Jürgen Klopp gesagt hat, ihr beiden seid ihr hier für die Komik zuständig.
Es ist Weltklasse, wie der Völler die zwei Kabarettisten ins Enkel gestellt hat. Komiker ins Enkel gestellt hat. Wirklich Weltklasse.
Es ist tatsächlich ein Kapitel für sich. Wenn wir uns nochmal treffen hier in der Viererrunde, müssen wir vielleicht noch mal ein paar Minuten über die ganzen Experten einstreuen, die man im deutschen Fernsehen sieht, in Amerika. Es ist tatsächlich, da füllt man alleine eine Stunde mit. Es ist großartig.
Ja, wenn du ZDF anschaust, ich meine, die brauchen ein halbes Studio oder einen halben Tanzsaal, nur wegen all den Experten, die sie aufbieten. Für ein Match. Es ist Wahnsinn, welcher Aufwand das betrieben wird rund um die WM herum.
Und wir haben hier die zweifelhafte Ehre, die Spiele meistens auf Fox Sports zu gucken. Und da kann man auch sagen, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, und der etwas weniger kompetente Alexi Lalas, die Dreierkombination ist großartig. Vielleicht geht noch irgendjemand auf ihn los, aber es ist große Unterhaltung.
Er hat schon für denkwürdige Momente gesagt, oder Tillmann? Kannst du dir vielleicht erzählen, beim Spiel von Frankreich, oder mit dem Lalas und mit dem Ibrahimovic und mit der gewissen Arroganz von gewissen Franzosen?
Die Lieblingsszene, die mir aber geblieben ist, ist, dass Alexi Lalas das Spiel von Argentinien nachher analysiert hat, die drei Lionel Messi-Tore und wirklich mit todernstem Blick in die Kamera guckt und sagt, logisch ist der noch so gut. Der spielt in der MLS, das ist eine der besten Ligen der Welt. Das überrascht mich überhaupt nicht, dass er auf dem Niveau noch mithalten kann. Und es hat dann tatsächlich auch noch, wenn wir jetzt ganz kurz das Letzte noch dazu geführt, dass er beim USA-Spiel war er nicht im Studio, sondern war vorm Stadion, war draußen. Thierry Henry und Zlatan Ibrahimovic waren alleine im Studio. Und als das Thema dann aufgebracht worden ist, dass Alexi Lalas nicht dabei ist, hat Zlatan Ibrahimovic gesagt, you're welcome, America. So, ich habe das Gefühl, wenn wir bei dem Thema gelandet sind, dann sind wir so ziemlich am Ende der Ausgabe.
Nein, da hast du ein gutes Thema aufgemacht. Und ich sehe, wie viel Aufwand das betrieben wird bei gewissen Sendern. Da spielt einfach das Geld keine Rolle.
Ein Text ist sowieso geplant, das kann man ja auch schon sagen. Die Kommentatoren und Experten, die uns besonders aufgefallen sind bei dem Turnier. Aber da reden wir sicher nochmal drüber. Aber das zu einem späteren Zeitpunkt.
Ganz wichtig, was wir jetzt auch gesehen haben, nicht die Hand vor das Maul haben beim Reden. Das geht nicht mehr. Das dürfte jetzt beim letzten nachkommen sein. Das ist für mich bis jetzt die Szene von dieser WM, der Platzverweis gegen den
Almiron.
Almiron, genau, Ex-Newcastle-Star.
Genau.
Hat sonst noch jemand Szenen? Thomas, ist deine Szene, also einzeln, das kann auch abseits des Sports sein, aber hast du irgendeine Szene der WM, die dir bisher besonders geblieben ist?
Ja, natürlich. Der Dominik wird sich wieder mokieren über mich, weil ich das schon 2024 gesagt habe, wo die Frage war vom damals von Florian, was das, die Erinnerung ist für mich, für uns an der WM, an der DM damals. Und ich die Schotten erwähnt haben, die Fans, die das Nationalhymne gesungen
haben. Also da dazugestimmt, Thomas, denn? Das weiß ich noch nicht.
Du hast dich mokiert, dass ich so etwas wählen kann und nicht Shaqiri sein Goal. Ah. Müsste mich also schwer täuschen. Nein, aber jetzt das wieder, was, wenn du in Boston gesehen hast und den zweiten Match, ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade zweimal in Boston gespielt haben, das ist unfassbar. Oder auch die Freude, von diesen Fans von Curaçao. Das ist einfach, ja, das ist schön. Das ist schön.
Oder die Holländer, die wieder die ganze Straße einnehmen und wo man jetzt auch genau. Hier merkt, in den USA, es gibt auch so Fankultur. Also man muss nicht mit dem Auto vom Stadion genau. Fahren, man muss nicht ein Bier für 20 Dollar kaufen oder den Parkplatz für 150. Es gibt auch so eine Fankultur, das kommt hier glaube ich so an. Also ich glaube auch, übrigens, Boston hat jetzt eine Partnerschaft eingehen mit Glasgow. Also wir reden hier von Boston, wo ja sehr irisch geprägt ist. Selbst da haben die Schotten so einen positiven Eindruck hinterlassen. Vielleicht auch, weil sie in den Bars alles Bier haben ausgetrunken. Aber trotzdem, ja, das sind schon so schöne Geschichten, die man jetzt auch hier erlebt. Ja.
Und wenn es jetzt um Spiel, etwas Spielerisches geht, dann ist es einfach auch wieder die Leistung von Harry Kane von England gegen Kroatien. Was einfach grossartig ist, was der auf dem Niveau leistet, das ist wirklich, das ist etwa so, wie wenn der Olise einen Ball spielt auf der Mbappé. Da siehst du dann schon, es hat dann schon viele Spieler mit einer unglaublichen Qualität. Und da macht es dann Spass zum Zuschauen. Ja, und darum kann man sich dann irgendwann einmal darauf freuen, so ab Achtelfinale, was dann auch für Fußball wird geboten werden.
Mein Moment ist tatsächlich noch relativ frisch, ist gestern passiert. Also bisher läuft eigentlich alles, was nicht Schweiz ist, relativ unbeteiligt an mir vorbei. Aber beim 2:1 durch Dennis Undav habe ich dann relativ nah am Bildschirm gestanden. Das muss ich schon zugeben.
Also jubelnd oder traurig, weil die Elfenbeinküste einen Goal bekommen hat?
Ich hatte tatsächlich sehr, sehr viel Freude. Freude, mit der ich eigentlich gar nicht so wirklich gerechnet hatte, was die Deutschen angeht bei dem Turnier. Wahrscheinlich war es auch deswegen umso größer, ja.
Thomas, ich erwarte eigentlich einen Einwand von dir, dass wir das mit dieser Schweizer Staatsbürgerschaft und Tillmann nochmal überprüfen
sollten. Mein Moment war vielleicht tatsächlich, eben ob mit Bosnien, mit den bosnischen Fans in diesem Schweizer Match. Eben halt einfach, dass das Stadion wirklich noch wackelt. Mit dem hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet an dieser WM. Ist aber so passiert. Vielleicht auch, weil wir relativ nah an den bosnischen Fans dran waren. Aber tatsächlich, die Pressebox, die hat gewackelt. Und er ist halt auch immer wieder spannend, so eine WM zu sehen. Oder einfach grundsätzlich so bei Aufeinandertreffen gegen andere Mannschaften, andere Kulturen, wo das Turnier ja auch extrem wichtig ist, jetzt auch in dem Fall von den Bosnier oder wir Schweizer Journalisten relativ zurückhaltend. Oder? Aber bei den Bosnier hat dann wirklich jeder von den bosnischen Journalisten ein Liebling von der bosnischen Nationalmannschaft an.
Nein, ist jetzt das nächste Mal auch eins von den Bosnier?
Eins vom Dzeko, ja.
Man müsste sagen, wir sind ja auf dem Flug hierhin, haben ja alle Passagiere unseres Fluges ein Schweizer Trikot geschenkt bekommen. Also wir hätten zumindest eins, was man also theoretisch anziehen könnte.
Du hast Chase, ja.
Ah, du bist ja, stimmt. Du bist ja, ich habe tatsächlich zwei aus dem Flugzeug bekommen, weil der Sitz in der Mitte zwischen uns frei war. Ich hätte noch eins, aber ich glaube, wir kommen auch weiterhin ohne Schweizer Trikot in der Pressbox durch.
Da bin ich froh. Gut. Bin ich froh.
Ja, ich will nicht wissen, was dann los wäre, Thomas, wenn du uns so sehen würdest, dann wäre...
Ja, wäre möglicherweise, wäre herrsche Wort, wäre da gesagt, so à la Jacques.
Du meinst, ich müsste es dann nicht mehr, mir bräuchte es nicht mehr, nachdem du schon gesagt hast.
Ja. Also ich habe es jetzt gewarnt, Sollen da kein Zeichen machen.
Danke, dass wir so ein kleines Roundup während des Turniers gemacht haben, ein bisschen auch über die Schweizer hinausgeguckt haben. Danke, dass ihr beide ins Studio gekommen seid, dass ihr die Technik in den Griff bekommen habt. Olli, guck doch mal schnell auf den Monitor, ob da wirklich noch alles läuft.
Ja, was muss ich ja machen?
Das klären wir, glaube ich, nach der Aufnahme, damit wir jetzt nicht alle zu Tode langweilen. Danke, dass ihr dabei wart und wir hören uns nach dem dritten Gruppenspiel der Schweizer gegen Kanada wieder. Dann vermutlich ein bisschen zu einem anderen Zeitpunkt, weil wir dann eigentlich auch direkt nach Abstoß wieder zum Flughafen hetzen müssen. Da müssen wir sogar wieder einreisen in die USA. Das dauert alles ein bisschen länger. Wir gucken, dass wir so schnell wie möglich an die Mikrofone kommen nach dem Spiel gegen Kanada.
Genau, vielleicht irgendwie aus einer Einwanderungszelle am Flughafen in San Diego, wenn sie uns dann nicht reingelassen.
Das stimmt. Und übrigens für alle, die gefragt haben, es haben tatsächlich ein paar gefragt und danach ist wirklich Schluss. Wir waren im In-N-Out-Burger. Wir haben da unser kleines Mini-Büro, unser mobiles Büro auf der Terrasse vom In-N-Out-Burger aufgeschlagen. Und der Burger war gut, die Fries waren sogar noch besser.
Fries, die sind eigentlich das Highlight, weil Burger, da kannst du auch ganz so gut in McDonald's gehen, da ist etwa das Gleiche. Aber Fries, die sind super.
Thomas, Olli, danke, dass ihr da wart. Domi, danke, dass du da warst. Danke euch, dass ihr alle zugehört habt. Und wir hören uns nach dem Kanada-Spiel wieder.